Wir gehen heute ein Stückchen weiter mit Gideon. Das Buch Richter Kapitel 7, wer braucht eine Bibel? Bitte einmal austeilen. Kapitel 7, Abvers 9. Ich lese den Folgenvers nochmal. Und sie nahmen die Wegzehrung des Volkes, also dieser 33.000 Leute, wie sie am Anfang gewesen waren, und seine Posaunen mit sich. Und er entließ alle Männer von Israel, jeden zu seinen Zelten, aber die 300 Mann behielt er, das Lager Midians aber war unter ihnen im Tal. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Mach dich auf, geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, so geh mit Pura, deinem Knaben, zum Lager hinab, und du wirst hören, was sie reden, und danach werden deine Hände auch stärken, und du wirst in das Lager hinabgehen. Da ging er mit Pura, seinem Knaben, hinab bis an das Ende der Gerüsteten, die im Lager waren. Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens lagen im Tal wie die Heuschrecken am Meer. Und ihre Kamele waren ohne Zahl, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und Gideon kam, und siehe, ein Mann erzählte seinem Genossen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Leib Gerstensrot rollte in das Lager Midians, und es kam bis zum Zelt, zu dem Anführer, und schlug es, dass es umfiel, und kehrte es um, das unterste zu oberst, und das Zelt lag da. Und sein Genosse antwortete und sprach: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Lager verhindert gegeben. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, betete er an. Und er kehrte in das Lager Israel zurück und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager Midians in eure Hand gegeben. Den Rest machen wir danach. Was fällt bei diesem ersten Vers auf heute? Genau. Das ist das Interessante. Gott redet wieder zu Gideon. Und er redet mit ihm in der Nacht. Das ist, und Gott hat so viele verschiedene Weisen, wir sind beim letzten Mal ja schon darauf gestoßen, dass es kaum einen anderen Mann Gottes gab als Gideon, zu dem Gott auf so vielfältige und immer neue Art redet. Und dass das unterschiedlich ist. Es gibt auch unter uns Menschen, zu denen Gott vielfältig und auf unterschiedliche Weise schon geredet hat. Und es gibt welche, bei denen ist das eher nicht der Fall. Wir haben hier aber gleich mehrere Aspekte des Redens Gottes. In diesen wenigen Versen. Was fällt noch auf?
Mir fällt noch auf, Gideon sollte am Anfang des Kapitels 7 alle zurückschicken, die Angst haben.
Ja.
Und Gott sagt hier: Wenn du dich fürchtest, dann höre noch mal hin. Geh mal hin. Hör dir das mal an.
Nein, das war nicht gesagt.
Also, da wirst du hören, was sie reden. Ja, okay. 10 und 11.
Na, wenn du dich fürchtest, dann geh mit deinem Mitarbeiter.
Naja, aber ja. In das Herlager?
Ja, ist richtig.
Und hör zu, was die dort sagen.
Ist richtig. Ja, ist richtig.
Aber das Fürchten bezieht sich, also der Pura bezieht sich auf sein Fürchten. Aber das Fürchten soll ihn mitnehmen.
Genau, weg, also.
Und nicht, dass er jetzt knapp geht, sondern sowieso.
Ich habe es in deiner Hand. Geh in das Lager hinab. Denn ich habe es in deine Hand gegeben. Wenn du dich fürchtest, geh nicht allein.
Ach so. Er ist auch richtig.
Ja. Und er fürchtet sich. Das ist das Tatsächliche, das ist das Zweite. Es ist zu merken, er fürchtet sich. Gott weiß sowieso alle Dinge über uns. Und trotzdem lässt er uns die Entscheidung. Gott kennt uns besser als wir selbst und gibt uns wirklich verschiedene Möglichkeiten. Selbst wenn er uns beauftragt. Geh, Gideon gehorcht. Wenn du Angst hast, nimm den zweiten mit. Er nimmt den zweiten mit. Gott weiß das sicher schon, dass er sich fürchten wird, alleine zu gehen. Was sagt denn Gott?
wie immer, dass wir einen eigenen Willen haben und trotzdem Gott uns einen Auftrag gibt und wir danach handeln, oder ich nicht?
Ja, richtig, dass es also tatsächlich eine echte Kooperation zwischen Gott und seinen Leuten gibt. Nummer eins, echte Kooperation heißt, wir sind keine Marionetten. Das zweite, was uns dieses zeigt.
Also was mich so krass wundert ist, der Gideon sollte die nach Hause schicken, die Angst haben. Er hätte eigentlich selber gehen müssen. Aber Gott hat nicht zu ihm gesagt, du sollst gehen. Sondern Gott nimmt ihn als Werkzeug immer noch. Und das weiß Gideon. Er muss diese Dinge durchkämpfen.
Es gibt verschiedene Sachen. Okay. Die Furcht der Leute ist eine andere Furcht als bei ihm. Die fürchten sich vor dem Auftrag. Er fürchtet sich vor einem Detail innerhalb des Auftrags. Das ist ein Unterschied. Aber wenn wir diese Gesetzmäßigkeit hier einmal beobachten, das ist ja nicht das erste Mal. Das ist ja eine Geschichte, die uns vorneweg schon begegnet. Mose kriegt Aaron an die Seite. Später ist Josua sein Diener. Diese Kooperation zieht sich durch die gesamte Bibel und es hat tatsächlich in der Regel was zu tun mit der Furcht, alleine in dem Auftrag Gottes nicht gewachsen zu sein. Und das, was Jesus bei seinen Jüngern aufnimmt, zeigt mir, dass sich auch im neuen Bund das nicht geändert hat. Und das bedeutet für uns eine ganz wichtige Sache, dass wir diese Entlastung annehmen dürfen. Wir müssen nicht alleine Sachen durchziehen, denen wir nicht gewachsen sind. Und denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Hier sage ich wirklich mal fühlen. Gott nimmt Rücksicht auf unsere Schwachheit. Und ein wichtiges Kriterium der Schwachheit, sich nicht zu geben, ist die Gemeinschaft. Ich fürchte, das wird bis heute zu wenig beachtet. Ich fürchte, das ist einer der Hauptgründe, warum Aufträge Gottes nicht ausgeführt werden, auch von Gläubigen. Weil sie den Details nicht gewachsen sind, weil sie denken, sie müssen alles alleine machen. Das ist gut, dass ihr heute zu zweit seid. Vielleicht ist es unbewusst, aber das bedeutet, man ist in den Methoden Gottes unterwegs. Und das ist für uns wichtig. Erstens zu tun, was Gott uns sagt. Er stellt hier überhaupt nicht in Frage, in das Lager zu gehen. Aber Gott kennt seine Bedenken. Und ihr geht mit jemand zusammen. Man muss sich mal vorstellen, wir lesen später, das waren also deutlich über 100.000 Kämpfer, die da unter ihm in diesem Tal versammelt waren. Da hat der zweite Mensch nicht wirklich die Macht, die von ihm ferne zu halten. Aber wenn uns an anderer Stelle gesagt wird, einer von euch wird 1.000 jagen und zwei 10.000, dann ist das eben eine andere Art von Gesetzmäßigkeit. Wenn wir in Gemeinschaft handeln, addiert sich nicht unsere Kraft, sondern sie potenziert sich. Das ist wirklich ein Unterschied. Deswegen sind wir gehalten, in Gemeinschaft zu dienen. Das muss man notfalls trainieren. Und eine Sache ist noch klar. Auch da, das bitte ich zu beachten. Die Hierarchie ist klar. Es gibt dort keine demokratische Abstimmung oder ein Losverfahren, wer dann das Sagen hat. Gideon hat den Auftrag, Gideon geht, zu Gideon redet Gott. Es ist der Kampf Gideons und des Herrn und Puma ist sein Mitarbeiter. Ein wichtiger Mann, ein entscheidender Mensch, aber sie haben dann nicht gelost, wer dann vorne weggeht oder wer an diese Nacht das Sagen hat, sondern diese klare Zuordnung, das sollten wir ebenfalls unter uns als Volk Gottes, als Kinder Gottes ernst nehmen. Paulus war mit Barnabas unterwegs, nicht Barnabas mit Paulus zwischendurch mal. Und Paulus war dann mit Silas unterwegs. Und zwischendurch haben sie nicht die Aufgaben gewechselt. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und nicht die mit ihm. Und so gibt es immer diese klare Zuordnung, wer in einem bestimmten Dienst eine primäre Berufung hat und wer dort mitarbeitet. Daraus kann aber wachsen, wie zum Beispiel bei Mose und Josua, dass der Zugeordnete spätestens beim Tod des vorher Berufenen, die in diesen Dienst hineinwächst. Genauso wie bei Elia und Elisa. Ja, Elisa war berufen, noch zu Lebzeiten Elias, aber er ist nicht in dessen Dienst hineingetreten, selbst als Gott ihn schon berufen hatte. Erst als Elia weggenommen war, dann beginnt sein Dienst. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die in diesen Regeln unterwiesen worden sind von Kindern. Und ich durfte zunächst eine 20-jährige Ausbildung in meiner Gemeinde, Grundausbildung würde ich das nennen, erleben und dann eine 2x5-jährige Mentorschaft. Und Gott hat dazwischen immer noch andere Männer Gottes genutzt, um mich zu unterweisen, wie zu arbeiten ist. Und ich gebe das gerne weiter. Aber das alles hat seine Zeit. Alles hat seine Regeln. Und dieses Kämpfen, wie das heutzutage immer wieder zu beobachten ist, ist etwas, was außerhalb des Willens Gottes ist.
Ja. Aber es gibt auch Einzelne, oder? Propheten, das nur alleine die Auftrag. Also sogar viele? Mehrere?
Der Richter war Gideon. Keine Frage. Der Richter war Gideon. Und trotzdem gibt es für bestimmte Aufträge diesen gemeinsamen Dienst. Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir das beachten, weil es der Schwachheit entspricht. Auch der größte Prophet hat schwache Momente. Und muss da nichts zu tun, als muss alles alleine bewegen.
Noch eine Frage. Ja? Also ist dieser Mensch das Geschlecht, also getrennt oder zusammen? Also das ist zum Beispiel, du hast gesagt, du hast 5 Mentoren.
Ich hatte Mentoren.
Also bei, ja. Aber kann man.
Das auch kann auch anders sein. Welcher Prophet wird zu Hulda geschickt? Oder Jesus hatte neben seinen Jüngern eben die Frauen, die ihm nachfolgen. Die waren ganz klar unter seiner Mentorschaft. Oder meinst du es andersrum?
Ja, anders.
Das hat man doch. Deborah und Bach, ganz logisch. Ja, diese Dinge gibt es immer wieder. Ja, jetzt ist an das Ende des Lagers und er kommt dorthin und hört, wie 2 Männer sich unterhalten. Was ist das?
Das ist schon so schön, Gottes Handschrift da drin. Ich meine, das Heerlager ist so riesig. Ja?
Ja.
Und genau in dem Moment, wo die beiden sich darüber unterhalten, kann genau dort Gideon.
Genau. An dem Zelt, wo die beiden sich unterhalten, ist Gideon genau zu dieser Zeit und trifft auf die 2 Leute, unter denen mehr als 100.000, zu denen Gott geredet hat. Ja. Wir haben hier ein weiteres Reden Gottes. Und das möchte ich uns heute mitteilen, als diese, ich nenne das mal so, unbegrenzte Möglichkeit Gottes.
Wenn wir denken, wir haben eine Methode oder wir können das so lernen, und zwar außerhalb des Wortes Gottes, dass das, wie das bei dem einen ist, immer bei dem anderen sein muss, oder was einer erlebt hat, muss ich genauso erleben, oder wie ich es erlebt habe, muss ich der andere genauso verstehen. Das wird wieder hier an dieser Geschichte deutlich. Kann man vergessen. Gottes Reden, Gottes Handeln ist sowas von souverän, dass wir das Wort Gottes kennen müssen, um es zu verstehen. Und das ist immer neu, meine Bitte. Lest die Bibel, um diese Vielfalt des Agierens und des Redens Gottes überhaupt erfassen zu können. Und rechne damit, dass Gottes Geist das in euch lebendig macht, dass er euch es zur richtigen Zeit erinnert, an die richtigen Stellen. Aber wenn ich es nicht kenne, oder wenn es zu lange her ist, dass ich das einmal vielleicht gehört habe oder sogar einmal gelesen habe, dann ist es schwer, das zu aktivieren. Es lohnt sich jeden Tag wenigstens ein Kapitel zu lesen. Manchmal ist man dann hungriger, da liest man vielleicht mein ganzes Buch. Aber es lohnt sich sorgfältig, das Wort zu lesen und so Tatsachen zu finden. Streicht es euch an, welche Methode ihr wählt, oder schreibt es euch auf. Ich habe also jahrelang mir Dinge so aufgeschrieben. Das ist die Methode, wie das in meinem Gedächtnis gefangen ist. Ich finde das so außergewöhnlich. Wenn wir das so lesen oder hören, dann scheint es so wie nebenbei zu laufen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Da sind mehr als 100.000 Leute zusammen. Die reden auch noch. Und das waren ja Söhne des Ostens, also Midian in einer anderen Sprache. Und ausgerechnet die beiden unterhalten sich so, dass Gideon das versteht. Und der eine hat einen Traum und der andere hat eine Deutung. Und der Traum ist an sich erstmal nicht so leicht zu verstehen, finde ich, oder? Es ist nur merkwürdig. Da rollt ein riesiges Gerstenbrot den Hang runter und rollt dann durchs Lager und zermalmt alles. Was ist das Interessante dabei?
Ja. Also mir ist das erste Mal vor 2 Wochen so gekommen. Ich denke mal, da hat es Gott zu einem Soldaten oder was auch immer geredet, der auch irgendwie ein Gewissen noch nachdenkt. Weil eigentlich berauben die ja das Volk ihre Nahrung und genau das trifft auf sie zurück, auf ihren Kopf.
Ja.
Das habe ich nie verstanden. Und einmal war das der Geist des Blitzes da.
Ja.
Und das kann er dann so deuten.
Für mich ist das Interessante, wie merkwürdig Träume und ihre Deutung sind. Man würde eigentlich spontan vom vorhergehenden Text damit rechnen, dass es ein Weizenbrot gewesen sein müsste. Warum? Weil der Engel Gottes das erste Mal zu Gideon redet, als der Weizen ausschnitt in der Krippe. Was bedeutet das? Dass Träume eben nicht Abbilder der Realität sind. Ich glaube, das kann man unmittelbar aus dieser einen Geschichte schon herausnehmen. Und dass Traumdeutung eben nicht diese logische Verknüpfung ist, sondern auch eine geistliche Deutung. Wirklich, sonst es kann man Weizenbrot sagen, okay, er hat Weizen ausgedroschen, deswegen muss das Gideon sein oder sowas. Ist es überhaupt nicht. Das bitte ich für uns, wenn wir Träume haben, weil Gott bis heute auch so redet oder reden kann, dass wir nicht versuchen, das mit unserem Verstand zu tun, sondern wirklich mit dem Geist, mit dieser inneren Antenne, die zu Gott hinausgerichtet ist. Und dann rollt das und zermalmt das. Und der andere, dem dieser Traum erzählt wird,
den halte ich für einen, der so innerlich diesen Draht,
ja,
der sich hat.
Ja, der eine Gottesbeziehung hat.
Ja.
Warum? Der Genosse antwortete und sprach, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Der kennt Gideon, der kennt seinen Vater, der kennt seine Abstammung. Die haben natürlich gemerkt, dass an den Tagen vorneweg sich so eine publische Streitmacht gegen sie gewendet hat. Der war orientiert. Und das ist der nächste Punkt, Freunde. Egal in welcher Verrichtung wir sind, egal was unsere Ausbildung oder sonst irgendwas macht oder unser Job oder die Umstände, in denen wir stecken, bitte orientiert euch im Blick auf das, was um uns herum geschieht. Welche politischen, welche wirtschaftlichen, welche sozialen Tatsachen um uns herum passieren. Es ist keine Heiligkeit, wenn wir unsere Wahrnehmung, unseren Verstand blockieren und sagen, ja, ich bin ja nur für Gott und seine Sachen zuständig und das Ganze um mich herum, das ist alles die Welt, das geht mich gar nichts. Das ist alles andere als Weisheit Gottes.
Aber da muss ich jetzt mal eine Frage stellen. Im Moment merke ich, dass mich das Ganze drumherum total überfordert.
Ja.
Ich schaffe das gar nicht. Aber trotzdem erlebe ich doch auch, wie Gottes Geist mich auch im Gebet oder auch im Lobpreis oder auch im Bibellesen leitet.
Darum geht es ja.
Wie geht das denn?
Ja, darum geht es ja, dass dieser Mann eine geistliche Wahrnehmung hat. Er ist mit den Dingen um ihn herum zumindest informiert. Mhm. Und er kann diesen Traum deuten. Mhm. Und er weiß dabei nicht, dass das, was er spricht, der fehlende Impuls für Gideon ist, tatsächlich ohne Furcht den Auftrag Gottes auszuführen. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt. Wenn wir Dinge Gottes aussprechen, dann ist uns in der Regel die Wirkung dessen nicht bewusst. Und wir sind auch dafür nicht verantwortlich. Der Mann muss nicht wissen, wofür er seinen Mund aufhört. Wir müssen nur wissen, wie wir unseren Mund aufstellen. Segnen statt zu fluchen. Die Wahrheit miteinander zu reden. Langsam zum Reden und langsam zum Zorn zu sein. Letzten Hörer. Das sind so Dinge, die sollten bei uns feststehen. Das muss als Basis dabei. Wie dann Gott unser Reden benutzt, das haben wir normalerweise nicht in der Hand. Aber das ist wichtig. Ich habe das letzte Woche, oder für zwei Wochen wieder her, eindeutig gemerkt, dass Ilka mich anruft und mir sagt, du, ich sollte das und das mitteilen und das so und so für dich beten. Das hat etwas in mir bestätigt. Ich hatte das ganz leise in meinem Geist. Dadurch, dass sie diese Worte ausspricht, ist das klar geworden. Und deswegen ist das der nächste Impuls, den Gottes Geist uns hier mit dieser kleinen Geschichte gibt. Lass uns Ansprüche Gottes reden. Wir sind nicht verantwortlich für die Wirkung oder wie das ankommt, bei wem das ankommt, was das auswirkt. Aber es ist wichtig, dass wir die Aussprüche verfolgen. Das hat dieser Mann gemacht. geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Bedeutung hörte, betete er an. Wie geht das? Was macht man da? Ja, aber ich preise dich, oder wie? Hat er das an dem Zelt gemacht? Ja, diese innere Beugung vor Gott, dieses Überwältigtsein von den Möglichkeiten Gottes, dieses Erfülltwerden von der Realität, dass er regiert. Das ist eigentlich genau das, was er vorhin sagt. Der Herr regiert. Das hat er in diesem Moment verstanden. Da ist einer, der ist Chef über die ganze Welt.
Das hat mir bestimmt meine Furcht ein bisschen
gemacht. Das ist dann komplett weg. Das ist komplett weg. Dann weiß er, guck mal, er war eben nicht der geborene Führer. Warum? Erinnert ihr euch? Seine Selbsteinschätzung? Genau. Die geringsten. Der eigentlich nie was zu sagen hatte. Und sein Vaterhaus nichts Besonderes. Und unter Druck von den Leuten der Stadt. Sie wollen ihn, nachdem er dort dieses Götzenbild niedergerissen hat, umbringen. Er ist nicht der Mann, den man sich vorstellt, der im Tausender, Hunderttausender Heere siegen könnte. Aber durch Gottes Führung geht er Schritt für Schritt. Freunde, guck uns doch mal an. Die überwiegende Mehrzahl kommt aus Suchtfamilien, aus Missbrauchsfamilien, aus schwachen Verhältnissen. Und wenn wir in den Wegen Gottes bleiben, führt er uns Schritt für Schritt. Eine Förderung mehr nach dem nächsten, bis wir die Kämpfe Gottes kämpfen und die Siege Gottes gewinnen. Das ist bis heute nichts geändert. Es sind nicht die Großen, es sind nicht die Mächtigen, es sind nicht die Angesehenen, auch nicht in Folge Gottes, durch die Gott selber sich verhält. Es sind die Schwachen, die durch Gottes Größe überwältigt werden. Wisst ihr, das ist ein faszinierender Vers. Da betet er an. Das ist fast so fokussiert wie den kurzen Vers, den wir vorhin miteinander betrachtet haben. Jesus weinte. Er betete an. Das Weinen Jesu war nicht diese emotionale, das emotionale Mitleiden. Es war ein geistliches Aufnehmen des Schmerzens anderer. Und die Anbetung Gideons ist kein Halleluja und vor der großen Masse rumzuhüpfen und die Hände in die Luft zu recken, sondern es ist diese Herzensneigung, diese Hingabe. Er betete an, heißt, Herr, siehe, weil ich nicht.
Ja, ich finde das oft begeisternd oder spricht mich an, weil er da nicht so vorstellen
war. Ja.
Er hätte sich ja sonst verraten, wenn er da vor Ort umstellt.
Genau. Das ist eine stille Anbetung. Und er kehrt in das Lager Israel zurück. Also das heißt, seine Anbetung ist noch, die hat tatsächlich stattgefunden im Angesicht des Feindes. Dann kehrt er in das Lager zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager nie ganz in eure Hand gegeben. Wisst ihr, was das Schöne ist? Welches ist das schönste Wort hier drin? Ja, in eurer, nicht in meinem. Wir werden das auch im nächsten Kapitel noch sehen. Gideon war, und das ist vielleicht wirklich das Geheimnis, warum Gott schwache Leute beruft, er war demütig. Er war wirklich von Herzen demütig. Ich greife mal vor, es gab dann später so eine Art Aufstand gegen ihn, vor allem vom Stamm Ephraim, die er nicht mit eingeladen hatte in die Verfolgung, Und ich sage, kannst du sowas machen? Obwohl die beiden Heerobersten töten. Und er nimmt den Druck auf eine ganz einfache Weise aus und sagt, was habe ich denn schon vollbracht? Ihr habt doch viel, viel Besseres hingekriegt. Also, dass ihr die beiden Generäle gefangen genommen und getötet habt, das ist doch viel mehr als das bisschen, was ich in Gang gesetzt habe. Und er bringt damit den Druck aus dem Volk Gottes. Und das kann man hier merken, dass er das genauso sagt. Der Herr hat das ganze Lager in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen, gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge. Und er sprach zu ihnen, seht es mir ab und tut ebenso. Siehe, wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie ich tue. So stoße ich in die Posaune, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaune stoßen, rings um das ganze Lager und sollt rufen für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an das Ende des Lagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Die mittlere Nachtwache sollte etwa kurz nach Mitternacht gewesen sein. Also kurz vor Mitternacht. Ich gehe von 6 bis 6 aus, die Dunkelheit. Und wenn es dann drei Nachtwachen gibt, dann jeweils 4 Stunden. Die erste von 6 bis 10, die zweite von 10 bis 2, die letzte von 2 bis 6 morgens. Also noch vor Mitternacht. Und sie hatten gerade die Wachen aufgestellt und sie stießen die Posaunen und zerschmetterten die Krüge, die in ihrer Hand waren. Und die drei Abteilungen stießen in die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Und sie hielten in ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Posaunen zum Blasen und riefen Schwert des Herrn und Gideons. Und sie standen jeder an seiner Stelle rings um das Lager. Da fing das ganze Lager an zu laufen und schrie und floh. Und sie stießen in die 300 Posaunen und der Herr richtete das Schwert des einen gegen die anderen. Und zwar im ganzen Lager, und das Lager floh bis Bet-Shitta nach Zerera hin, bis an das Ufer von Abel-Mehola bei Tabat. Ist eigentlich eine ganz geringe Zahl, nur man muss bedenken, die 300 Leute und ihre Posaunen waren für die 33.000 gedacht. Das heißt also, jeweils einer führt eine Hundertschaft an. Das waren so diese Kriegstrompeten, das sind einfach, die waren ein bisschen dumpfen Ton. Ich gehe von aus, die meisten Leute haben sich gerade hingelegt, so im ersten Schlaf, dann hörst du dann den Angriff, dann springst du raus aus dem Zelt und siehst rund um das ganze Lager Fackeln und Posaunen und Geschrei und rechnest natürlich mit Tausenden, die würde
ich
erfahren.
Ich muss da jetzt mal fragen.
Ja.
Ja, 33.000. Und die 300 stellen sich um das Lager. Wie geht das? Geht doch eigentlich gar
nicht. Wie?
Na, du stellst jetzt
die Zahl. Nein, weiß ich, das waren über 100.
Naja, du stellst, noch schlimmer. Du stellst sich die Zahl 100.000 vor und die 300 schaffen das.
Nein, ist doch ganz einfach. Weil sie im Tal gelagert haben. Logischerweise im Tal und die sind auf dem Hügelkette rundherum. Haben sie auf der Hügelkette verteilt. Weil du kannst doch nicht 100.000 Leute irgendwo in so ein welligen Gelände machen oder alle flach sein. Das heißt, du musst einfach nur den Text lesen.
Ja, das habe ich jetzt gelesen. Meine Vorstellung funktioniert an der Stelle trotzdem nicht. Wie 300 um das Lager drumherum kommen, die so massiv
sind. Es muss ja nicht ein ganzer Ring sein. Es kann ja hier jemand sein, hier jemand hier.
Genau.
Von allen Seiten.
Das hilft mir jetzt mehr. Meine Vorstellung hat jetzt gerade nicht gereicht. Ich habe das 10-mal gelesen.
Nein, aber es steht das da vorne weg und das Lager war unter ihnen.
Ja, okay.
Was ist die Besonderheit in diesem Kurztext?
Die bleiben stehen. Da ist nichts
drin. Ja, was sollen sie sonst machen?
Ja, aber dann bekämpft sich das Lager gegenseitig.
Na, deswegen sollten sie ja auch am besten nicht dazwischen rumschummeln.
Aber das finde ich so besonders.
Nein, die Besonderheit ist, und der Herr richtet das Schwert eines jeden Gegner. Das ist das direkte Eingreifen Gottes. Und Freunde, das ist wieder so ein Punkt. Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir das bedenken. Wenn wir in den Wegen Gottes unterwegs sind, dann tut Gott nie eine Sache ganz ohne uns oder an uns vorbei. Und dann tun wir nicht Dinge, die in Gottes Hand sind. Im Dienst Gottes wirklich aktiv sein, bedeutet, mit seinen Wundern zu rechnen, so wie das dieser berühmte Missionar einmal gesagt hat, Glauben heißt, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Das hatten wir sehr gewöhnlich. Im Gegensatz zu den meisten meiner Kinder in Mathe ganz gut und wusste eben, dass bestimmte Aufgaben immer dasselbe Ergebnis haben. Und die heute mal so und mal so ist. Ja, 3x3 ist immer neu. Und nicht manches Marsch, manchmal 14 oder so. Und so mit Gott zu rechnen, das hat mir geholfen. Glauben heißt, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Und natürlich ist das ganze Feld der Zahlen so komplex. Ich habe in meinen 10 Klassen auch nur Bruchteile des Gesamten überhaupt erfahren, geschweige denn zu verstehen gehabt. Wenn ich höre, was man dann in der höheren Mathematik dann für Sachen dann noch mit bedenkt, da weiß ich, habe ich noch nicht mal was davon erfahren, noch nie mal gehört. Deswegen werden wir auch nie die ganze Möglichkeiten Gottes ergreifen können. Aber das wenigstens, was wir lernen können, sollten wir auch ernst nehmen. Und dann dürfen wir wissen, die Möglichkeiten sind immer über unseren Maß. Guck mal, ich habe heute Vormittag so eine kleine Geschichte gesehen, der weltbeste Kopfrechner. Das ist ein weltaussehender, langhaariger Mensch. Da hat vor ihm eine Frau gesessen, hat Aufgaben verteilt mit irgendeinem Spezialcomputer mit, keine Ahnung, 30 Ziffern. Und hat ihm super ganz einfach Aufgaben gestellt. 66 durch 2. Musst du überlegen, 33. Im Quadrat. Und dann kommt die erste Pistole geschossen, die fünfstellige Zahl, oder was das dann schon war. Und dann eine Potenz und so weiter. Und der hat das alles in ein paar Sekunden bis so und so viel Quadrillionen und Quadrillionen und so weiter geht das dann so. Weiß dieser Mann etwas? Das ist so sehr besonders. Es gibt bestimmt auch Leute, die so sich in den Wegen und Werken Gottes auskennen. Müssen wir nicht alles. Aber, dass wir mit Gottes Möglichkeiten rechnen, die immer über unsere hinausgehen, das können wir an diesem kurzen Text sehen. 300 Leute. Jeder hat nur zu tun, was der Mann, den Gott berufen hat, ihnen sagt. Bleibt stehen, stößt die Posaune, schmettert eure Krüge auf den Boden des offenen Faches und dann steht mit eurer Fackel. Und der Herr richtet das ganze Lager. Erschreckt, flieht, rennt los und einer schlachtet den anderen. Vor lauter Angst. Was lernen wir noch daraus? Rechtzeitig da wieder zurückziehen, genau. Wenn Fura dort stehen geblieben wäre, dann hätte sie ihn nicht erwischt. Er ist dann mit Gideon wieder mit zurückgekommen. Wenn Puja mal mit falschen Leuten eng zusammenkommt, muss er dort auch wieder weggehen. Rechtzeitig. Und das sind solche Dinge. Es wird uns nichts mehr über diese beiden Männer berichtet.
Es wird uns nichts berichtet über den, der den Traum hat und der den Traum gedeutet hat. Was lernen wir daraus?
Auf der falschen Seite.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil Gott alle Dinge weiß, aber wir müssen nicht alles wissen. Das ist das Erste, was ich daraus nehme.
Also, ich finde, ja? Es ist schön zu wissen, es gibt auf der Gegenseite Gottes Fürsprecher.
Ja.
Und es muss eigentlich alles dazu geschrieben sein, das ist auch schon so.
Wir.
Weil es heißt ja auch, es
ja.
Die Bücher, was Jesus gemacht hat, würden die Bücher nicht fassen können.
Genau. Also dieses. Es gibt immer Dinge, die müssen wir nicht wissen. Ich weiß, es gibt Leute, die fangen an, genau mit solchen Fragen sich zu beschäftigen und zweifeln. Was ist denn mit den beiden Leuten passiert? Nützt das überhaupt, wenn man gottesfürchtig ist, wenn man auf der falschen Seite steht? Das ist ein Gottesamt. Nicht unsere Aufgabe. Wir haben uns auf Gideon zu konzentrieren und auf solche Leute. Wir werden nie alles erfassen. Gott weiß das. Gott hat es in der Hand. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, alle diese Details zu erforschen oder zu wissen. Das ist dann Kabbale, das ist Geheimwissenschaft. Auch das Volk Gottes ist voll von solchen Kram. Da wird das in die Bibel rein interpretiert und da wird jenes weitergesponnen und dann versucht man dort irgendwie das so sich hinzubasteln, dass man möglichst sein eigenes Weltbild damit hat. Es gibt eine interessante Ortsbezeichnung mit dem, was wir hier gerade gelesen haben. Wem ist das aufgefallen? Kennt ihr eure Bibel? Das Lager floh bis Bethschita nach Zerera hin, bis an das Ufer, in Klammern des Jordan, von Abel-Mehola bei Tabat. Tja, hat man eine dieser vier Ortsbezeichnungen schon mal gehört?
Also eine davon habe ich hier im Register gefunden, die anderen alle nicht.
Abel-Mehola ist der Geburtsort von Elisa.
Ah. Na, guck mal.
Abel-Mehola ist der Geburts- oder Wohnort von Elisa. Sagt uns das was? Ich fasse es mal so zusammen. Die Geschichte Gottes ist nie auf unserem eigenen Mist. Das sollte uns mal entspannen. Es gibt immer etwas davor und es gibt auch immer etwas danach. Und es gibt Dinge, die sind vorne weg. Schon mal von Gottes Geist durchweht worden und es sind Dinge, die hinterher von Gottes Geist durchweht werden. Wir sind auch nicht verantwortlich für die gesamte Geschichtsschreibung. Und wenn wir heute in den Wegen Gottes laufen, ich wünschte, alle wären von uns wie Elisa, dann hat es früher schon mal was gegeben, wo Gott ebenfalls schon gewirkt hat. Für mich ist es extrem wichtig gewesen. Ich bin in diese Region gekommen und ich kannte ja nichts. Aber ich habe hier zwei Leute, als ich hierher kam, ich habe mich nach denen ausgestreckt vor Suchen. Ich habe hier zwei Leute gefunden. Ein Mann und eine Frau, beide Diener Gottes, die jahrzehntelang gebetet hatten für diese Region, dass Gott sich hier offenbart. Und ich weiß, dass unser Dienst die Antwort dieser Beter ist. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Das ist deren jahrzehntelanges Flehen zu Gott gewesen. Wenn wir was bewegen wollen, kann sein, Gott bewegt es nicht durch uns, also nicht unmittelbar durch uns, aber durch unser Gebet. Wirklich, Freunde. Das ist der Dienst, den wir an die kommenden Generationen ausüben müssen. Es vergehen Jahrhunderte von der Zeit Gideons bis zur Zeit Elisas. Aber er ist der größte einer gewesen, der dann das Volk auf eine bessere Weise zu Gott zurückgeführt hat, wie Gideon. Und das letzte Stück hinter Text. Und die Männer von Israel wurden zusammengerufen, von Naphtali und von Asa und von ganz Manasse, und sie jagten mit ihr nach. Ihr erinnert euch, das waren die Stämme, die schon gekämpft hatten unter Deborah. Und Gideon sandte Boten in das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt der Herr Midian entgegen und nehmt ihnen die Gewässer bis Bet-Bara und den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim zusammengerufen und nahmen ihnen die Gewässer bis Bet-Bara und den Jordan. Und sie fingen die beiden Fürsten von Midian, Oreb und Seb, und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb und Seb, erschlugen sie bei der Kälte Seb, und sie jagten Midian nach, und die Köpfe Orebs und Seb brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordan. Die andere Seite des Jordan. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die östliche Seite, das heißt, die war, Abel Mehola liegt am Jordan, aber auf der Westseite. Und von dieser Seite sind die Midianiter geflohen, um über den Jordan zu entkommen. Und diese beiden, die Heerosen, hatten das offensichtlich geschafft. Und die sind von den Vermittlern dann gefangen genommen und erschlagen worden und zurückgebracht zu Gideon. Ja, so viel für heute. Und so Gott will, nächste Woche werden wir einmal, wir lesen noch den ersten Abschnitt von Kapitel 8, weil das gehört einfach vom Sinn her dazu. Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm, was ist das für eine Sache, die du uns getan, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu kämpfen? Und sie zankten heftig mit ihm. Und er sprach zu ihnen, was habe ich nun getan im Vergleich mit euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eurer Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er dieses vertrete. Und da muss ich sagen, da ist mir dieser Mann wirklich ein großes Vorbild. Weil das normalerweise nicht gelehrt wird in der heutigen Zeit. Preise dich selber. Tu Gutes und rede darüber. Das ist so diese Grundregel, nach der die hiesige Gesellschaft jetzt funktioniert. Und das macht ihn für mich. Und er bringt dadurch den Druck auf. Ich wünsche sehr, dass dieses Werk, so wie Gott uns einmal gerufen hat, an dieser Stelle diesen Werden dieser heiligen Männer Gottes folgt. Dass wir nicht uns selber in den Mittelpunkt stellen, dass wir nicht versuchen, uns selber groß zu machen, sondern gerne andere groß sein lassen, wenn dadurch der Friede erhalten ist. An dieser Stelle finde ich Gideon mit am allervorbildlichsten. Er lässt anderen die Ehre. Wir werden das später merken, er macht das immer wieder, er versucht das immer wieder. Es ist so eine Grundhaltung bei ihm. Kann man sagen, naja, ist nicht jedermanns Sache, ist es auch nicht. Aber an dieser Stelle ist er ein vorbildlicher Mann Gottes, der nicht sich selber in den Mittelpunkt stellt, der den Auftrag Gottes ausführt, der dem Volk Gottes Ruhe verschafft über Jahrzehnte und der dabei völlig uneitel ist. Und trotzdem kämpft. Das merken wir nächste Woche. Amen.